Heute bei uns zu Gast Diana Hoge, die aktuell einzige weibliche General Managerin von 17 Franchises in der European League of Football. Viel Spaß mit dem Podcast.
Ich bin nie jemand, der den Kopf in den Sand steckt, sondern eher irgendwie nach Lösungen sucht. Und wenn Plan A nicht funktioniert, dann war es für irgendwas gut, weil dann kommt Plan B.
Welcome to the Behind the Athletes Podcast.
Hallo Diana, schön, dass du da bist.
Hi Marc, danke für die Einladung.
Diana, du bist GM in der European League of Football bei den Berlin Thunder. Mhm. Als einzige Frau, darüber sprechen wir gleich noch. Was ist die ELF, was ist Thunder und was machst du da genau?
Also die ELF ist die European League of Football, ist die erste paneuropäische Liga im American Football, die 2020 gegründet wurde, also genau zu der Corona-Zeit. Und da muss man echt sagen, die beiden Gründer, Chelko Karajca und Patrick Izume, also die haben da auf jeden Fall sehr viel Mut bewiesen in dieser Zeit, diese Liga zu gründen. Und genau, es gab ja vorher die GFL natürlich schon, die deutsche Bundesliga, so wie auch in den anderen Ländern. Aber was immer so ein bisschen gefehlt hat, war halt einfach so ein, ja, so eine europäische Bühne für den American Football. Und bei uns ist es auch ein bisschen anders. Es ist eher so wie in der NFL, ein Franchise-System. Also ne, es sind keine Vereine, sondern es sind wirklich alles Wirtschaftsunternehmen. Es sind Startups mit dem Fokus auf American Football, auf den wahnsinnig tollen Sport. Und wer ist Berlin Thunder? Berlin Thunder ist eines der ersten 8 Gründungsteams fast dieser Liga, ja. Wahrscheinlich kennen viele Berlin Thunder noch aus der Zeit von der NFL Europe. Es gab schon mal eine europäische Football-Liga. Da war das aber so, dass die direkt von der NFL aus Amerika quasi organisiert und an den Start gebracht wurde. Und da war quasi so ein bisschen genau das gegensätzliche Prinzip, dass man dort hauptsächlich amerikanische Spieler hatte und vielleicht so 4, 5 Deutsche oder je nachdem in welchem Land viele am Start hatte. Und bei uns ist es so, dass wir wirklich den Fokus haben auf die jeweiligen Homegrown-Spieler, also bei uns die deutschen Spieler, ne, in Österreich die österreichischen, französischen Spieler. Und wir haben die Möglichkeit, 4 amerikanische Spieler im Team zu haben und aktuell 6 europäische Spieler, also insgesamt 10 Importspieler. Und der Rest sind alles Spieler hier aus der Region, aus Deutschland. Und das ist natürlich nochmal so ein wahnsinnig tolles Thema, dass wirklich auch die Spieler aus Deutschland, aus Berlin, Brandenburg einfach eine europäische Bühne jetzt bekommen und vor allen Dingen auch ins Fernsehen damit kommen, was natürlich wahnsinnig toll ist. Das hat nämlich die deutsche Liga davon nicht geschafft, dass es so eine Medienpräsenz gibt. Ich glaube, das ist nochmal so das Besondere an der Liga, dass wir mittlerweile wie ein NFL-Format mit 2 Spielen jeden Sonntag auf ProSiebenMax, teilweise jetzt auch auf ProSieben zu sehen sind. Und das Finale wird auch schon auf ProSieben gezeigt.
Ja, und also gibt ganz viele Themen. Mhm. Ich komme ja eben aus der Startup- und Tech-Szene und ich habe das die letzten Jahre mit extremem Interesse verfolgt. Weil ihr seid quasi ein Startup und eben auch in Kontrast zur NFL Europe jetzt nicht mehr irgendwie eine Tochter, sondern ihr seid everything yourself und ihr macht das alles sozusagen nach bestmöglichem Wissen und das hat aber eben viel Power, weil man eben dann auch alles so machen kann, wie man es macht. Und dieses ganze Thema Franchise-System und privat organisierter Sport eigentlich ist ja was ganz Neues. Da kommen wir später nochmal zu. Sagt man GM in oder GM oder General Managerin? Ich hätte jetzt General Managerin gesagt, ne?
Ja, also es gibt alles irgendwie so, aber
als
GM.
Ja, als General Managerin, also wir kommen nochmal auf die NFL gleich oder ELF gleich zurück. Als General Managerin bist du quasi für die gesamte betriebswirtschaftliche Seite dieser Franchise zuständig. Du bist der Joachim Watzke der ELF sozusagen.
Genau, also ne, ich bin in dem Sinne die Geschäftsführung von Berlin Thunder, ist eine GmbH und Berlin Thunder ist sozusagen der Name des Teams. Und genau, ich habe alle Aufgaben, die eine Geschäftsführung mit sich bringt, also von A bis Z. Man macht hier irgendwie alles so und ist natürlich auch in jeder Thematik mit drin. Ich habe ein kleines, tolles Team, was mich dann natürlich dabei unterstützt, das Team, die GmbH aufzubauen.
Ja, okay. Das ist ja ein, sage ich mal, ganz besonderes Jobprofil, das ich jetzt nicht irgendwie, wie einen Controller irgendwo mal schon gesehen habe. Erzähl doch mal noch mal ein bisschen zu deinem Background. Du bist nicht Berlinerin, aber eigentlich mittlerweile fast Berlinerin. Ja. Wie hat es eigentlich alles bei dir angefangen und wie kam dann irgendwann die Liebe zum Football und vor allem auch, wie kam es dann zu Berlin Thunder?
Ja, ich könnte da wahrscheinlich jetzt wahnsinnig ausholen, aber das würde jetzt hier den zeitlichen Rahmen sprengen. Also ich sage immer so, ich bin eigentlich mittlerweile fast so eine kleine Generalistin. Ich habe angefangen in der Hotellerie, war dann auch auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs, habe mir dadurch die Welt angeguckt, was wahnsinnig toll war, bin durch einen Zufall wieder zurück nach Berlin, bin dann in die Eventbranche reingerutscht, habe dann Wirtschaftskommunikation studiert, was generell ein Studiengang ist, was sehr generalistisch ist. Also man hat da von Soziologie, BWL bis hin zum Filmedrehen, man muss Grafiken machen. Also wirklich einmal so diesen Rundum-Umschlag und habe in dieser Zeit auch sehr viel in der Medienbranche gearbeitet, habe in Werbeagenturen gearbeitet. Und als es dann zum Ende des Studiums soweit war, hieß es eigentlich, dass mich eine Werbeagentur übernimmt, bei der ich damals mehrere Jahre meinen Studentenjob gemacht hat. Und dann, wie das dann manchmal so kommt, dann gab es Budget-Cuts und irgendwie die Stelle wurde dann auch gestrichen. Und dann, damals noch Xing, bekam ich an einem Sonntag, es klingt total verrückt, aber Sonntagabends um 9:30 eine Xing-Nachricht, wo es nur hieß, so, ja, interessantes Profil, ich suche neue Mitarbeiter, lass uns mal treffen. Und ich hatte so prokrastiniert, wo ich dachte so, okay, ich treffe mich da jetzt einfach mal auf einen Kaffee, mal gucken, was das wird. Und dann, dann hat sich das wirklich so von einem Tag auf den anderen ergeben, dass ich zum American Football kam. Und dann, das war mein dann damaliger Vorstandskollege von den Berlin Adlern, der eigentlich ein ganz anderes Thema beruflich besetzt und wir beide schnell gemerkt haben, so, das ist nicht unbedingt was für mich. Und er meinte nur so, ja, ich werde vielleicht der Präsident von den Berlin Adlern und bräuchte noch genau jemanden wie dich in meinem Team. Und schwuppdiwupp war ich Vizepräsidentin und Marketingleitung der Berlin Adler.
Und vorher gar nichts mit Football zu tun hat? Und jetzt hast du die größte Leidenschaft.
Haben wir genau, schon. Also ne, es war schon vorher so, dass ich so ein Faible für American Sport hatte. Auch als ich mit den Kreuzfahrtschiffen unterwegs war, gab es dann irgendwie auch spontan Besuche mal bei einem Footballspiel und so. Also auch ganz verrückte Geschichten, wie gesagt, das wird jetzt hier echt das, im Rahmen
wenn ich das, ich würde trotzdem gerne dich nochmal ganz kurz unterbrechen, weil wir haben es ja im Vorgespräch schon ein bisschen gesehen. Das hörte sich jetzt alles nach so einer smoothen Zeit an, aber du bist ja wirklich eben ganz, ganz mutig aus deiner Heimat, dann erstmal nach Österreich und für alle, die hier zuhören, das war die Zeit vorm Internet, also man konnte nicht mal einfach so zu Hause anrufen und Videocall machen. Dann auf Kreuzfahrtschiff und dann hast du dich mal in Tonga in der Südsee verletzt und bist dann, ich meine sozusagen, das ist ja auch so ein Trade, so ein Character-Trade, dass man dann sagt, okay, ich nehme die Situation irgendwie an, aber du bist dann von Tonga über Neuseeland irgendwie überhaupt erstmal in Berlin gelandet, ne?
Genau. Ich hatte mir eigentlich nur den Oberarm gebrochen, wir waren aber
in der Südsee,
In der Südsee, genau, morgens sozusagen auf dem Schiff, ich wollte Spiegeleier für den Gast aus der Küche abholen und bin tatsächlich ausgerutscht und bin mit dem Oberarm auf so, ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt, aber das kennt man so aus der Mensa, wo man die Tablette so weiter schiebt, diese Ablage, bin da halt mit dem Oberarm draufgeknallt sozusagen, dabei mir den Oberarm gebrochen und habe dann eine falsche Erstbehandlung auf Tonga bekommen, so dass ich quasi meine Knochen wieder auseinander bewegt haben, Nerv wurde verletzt, sodass ich meine Hand nicht bewegen konnte.
Das ist ja dramatisch, vor allem du konntest auch ein paar Monate deine Hand nicht richtig bewegen.
Ja, genau, also die war 4 Monate lang nicht im Einsatz, aber das war damals schon so, ich weiß es noch wie heute, ich saß dann da, habe dann mit einer Hand eine E-Mail getippt am Bordcomputer, damals hat ja noch nicht jeder irgendwie einen eigenen Laptop und so und das ging ja auch alles damals dann auch über Satelliten, Funk und so, ne? Also es war irgendwie echt eine ganz andere Zeit. Und dann hatte ich halt meiner Mutter damals eine Mail geschrieben und habe das wirklich noch so damit beendet. Naja, Mama, wer weiß, wozu es gut war. So. Und so bin ich halt auch einfach, ne? So, ich bin nie jemand, der den Kopf in den Sand steckt, sondern eher irgendwie nach Lösungen sucht. Und wenn Plan A nicht funktioniert, dann war es für irgendwas gut, weil dann kommt Plan B. Und genau, das war dann der Grund, warum ich zurück nach Berlin bin, weil ich hier eben die bestmögliche medizinische Versorgung bekommen habe. Und dann wurde mir halt schnell langweilig und dann bin ich irgendwie in die Eventbranche reingerutscht und dann habe ich nochmal angefangen zu studieren, weil ich das irgendwie total spannend fand und bin dann halt ins Wirtschaftskommunikationsstudium.
Genau, dann Berlin Adler.
Genau, dann war das so, dass wir damals schon relativ große Visionen hatten, wo es mit dem Sport hingehen kann. Und ich glaube, wir waren damals einfach zu früh dran. Mhm. Und wie das ja auch oft so ist, ne, so eine Business-Idee oder eine businessgetriebene Vision passt nicht immer mit einem Vereinsleben zusammen, weil das sind natürlich zweierlei Sachen. Und dass wir dann damals auch gesagt haben, ich glaube, nach anderthalb Jahren, wir sind vielleicht nicht die Richtigen, so dass ich dann aus dem Vorstand da raus bin und bin dann aber noch im Sport geblieben, war dann noch ein Jahr in einem Startup für Sportsponsoring, ein sehr erfolgreiches Konzept aus Dänemark, was auch immer noch in Dänemark funktioniert. In Deutschland haben wir es nicht geschafft, dass wir das etablieren konnten, so dass ja nach einem Jahr ungefähr wir das aufgegeben haben und dann bin ich zurück in die Werbung.
Und wie kam dann sozusagen Thunder auf den Plan? Nicht per Xing gab es dann schon, gab es noch, aber
Xing, sondern es war dann, die Liga wurde gegründet und ganz am Anfang wollten ehemalige Adler-Kollegen, sage ich jetzt mal, oder Mitglieder von Berlin Adler, die Franchise machen und so, dass ich da eigentlich direkt am Anfang wieder einen Anruf hatte, so, hey Diana, da wird jetzt eine neue Liga gegründet und wie sieht's denn aus? Und da meinte ich noch so, naja, konsultieren mache ich wahnsinnig gerne, aber ich gebe jetzt hier irgendwie nicht meinen sicheren Job auf.
Für so ein Football-Projekt.
Aber ich bin irgendwie konsultationstechnisch wäre ich schon gerne dabei und habe dann schon angefangen, hatte dann mit meiner damaligen Grafikkollegin irgendwie auch schon so erste Logos irgendwie entwickelt. Und dann war das aber so, dass warum auch immer die Personen dann nicht die Franchise übernommen hatten, dann hat sich das sozusagen wieder im Sande verlaufen. Dann habe ich das aber natürlich mitbekommen, habe das alles so ein bisschen aus dem Augenwinkel beobachtet. Und dann ist ja Ende der Saison Björn Werner bei den Berlin Thunder mit rein und wir kannten uns aus der Zeit bei den Berlin Adlern.
Ah, okay.
Genau, da hatte ich für Björn, weil Björn hat ja bei den Berlin Adlern angefangen zu spielen und war zu dem Zeitpunkt in der NFL. Und ich weiß noch, ich hatte dann so einen Jugendtag für ihn bei den Berlin Adlern organisiert, darüber hatten wir uns dann kennengelernt und mein damaliger Kollege Johnny Schmuck, damals auch Coach bei den Berlin Adlern. Auf einmal habe ich einen Anruf von Johnny bekommen, meinte so, hey, Diana, ja, das ist ja toll, ist noch deine alte Nummer.
Lohnt sich.
Dem Björn nochmal geben? Ich so, ja, mach das gerne. Und dann, ich weiß nicht, irgendwie einen Tag oder zwei Tage später hatte Björn dann bei mir angerufen und dann war das aber auch so eine Situation, war mit den Kindern zu Hause, gerade beim Abendessen und dann rief er an und er so, passt gerade und ich so, nee, ehrlich gesagt nicht, ich koche gerade Abendessen. Und dann haben wir aber irgendwie einen Tag später telefoniert, haben uns dann relativ schnell getroffen mit ihm und Ronny Bold, auch einer der Gesellschafter. Und dann saßen wir zwei Stunden zusammen und ich bin aus dem Meeting raus und es war so, okay, ich muss kündigen. So,
wow.
Ich mache wieder Football. Weil ja, das hat irgendwie, ne, es hat geklickt, wir hatten da irgendwie ein wahnsinnig tolles Gespräch. Und dann saß ich halt echt im Auto und dachte mir so, okay,
Mit was haben die dich dann, mit was hat Björn dich dann konkret sozusagen so gekriegt, sozusagen, neben der Leidenschaft für Sport, Football, sozusagen?
Ich glaube, das war einfach so dieses Gesamtkonzept, ne? So, ja, einfach auch so die Möglichkeit, so einen Aufbau zu machen, ne? Also das war natürlich auch eine Chance für mich, wo ich sage so, hey, sowas kommt nicht jeden Tag, ja? Also, wir sind alle in dieses Meeting reingegangen, ohne irgendwie eine bestimmte Vorstellung zu haben, wohin die Reise miteinander gehen soll. Und dann wurde das aber dann am Ende des Meetings klar. Und für mich war so, hey, das ist für mich eigentlich so der nächste Step gewesen, dass ich ins C-Level möchte, in die Geschäftsführung eines Unternehmens. Und dann wurde es mir quasi so offeriert in der Verbindung mit Sport. Und ich fand es toll. Und ich habe es dann einfach gemacht. So. Ja. Wie ich so vieles in meinem Leben einfach gemacht habe oder einfach mache, obwohl ich vielleicht nicht immer direktes Know-how habe, aber mir das dann einfach aneigne. So,
ja.
Ne,
ja,
so Macher-Typ. Ja, ich bin, ja, würde schon sagen.
Ja, ja, deswegen war ich, also tatsächlich, das habe ich eigentlich mir fürs Ende vom Podcast aufgehoben, aber deswegen war ich auch so gespannt und wollte so gerne mit dir sprechen, nicht nur, weil du die aktuell einzige weibliche GM bist und ich dieses Thema auch Frauen im Sport spannend finde, aber auch vor allem, weil ich auch aus anderen Podcasts, die ich gehört habe, einfach das so, du bist eine absolute Macherin und glaube ich, manchmal ist man im Leben ja zu verkopft und denkt irgendwie alles und du zeigst eigentlich mit den Entscheidungen, die du auch dann irgendwie mehr oder weniger rational, aber auch aus dem Bauch triffst, dass man damit weit kommen kann und vor allem auch happy sein kann, ne? Ja. Was ja, das glaube ich schon mal gesagt, ist eigentlich schon ein Traumjob, trotz allem Stress, den du hast. Lass uns noch mal ein bisschen stärker jetzt dann auf die ELF gucken. Du hast ja gesagt, dich hat das fasziniert, wahrscheinlich auch, weil du schon vorher den Verein kanntest und jetzt dachtest so, Mensch, jetzt kann ich mal in so einer, auf einem grünen Blatt Papier sowas aufbauen. Wie ging es denn dann sozusagen los? Also ihr habt gesagt, wir gründen jetzt hier einen der besten Football-Clubs Europas sozusagen, ne? Das war wahrscheinlich schon
beziehungsweise die erste Saison war schon rum.
Genau,
ne? Stimmt, ja. Vor mir gab es einen anderen GM, der das quasi die erste Saison gemacht hat und dann
und anderen Ownership mehr oder weniger, außer der Thomas Ebeling, ne? Ach so, okay.
Ja, doch. Also Thomas Eberling und Ronny Bolt sind beide von Anfang an da, ja, von Anfang an mit dabei und dann ist es sukzessiv sozusagen gewachsen im Ownership und ja, wir sind da rein. Björn war sozusagen dann noch Interims-GM, bis ich dann offiziell quasi rein konnte, weil ich natürlich auch im anderen Job.
Ist er ja eigentlich weniger qualifiziert als du, würde ich sagen.
Also, naja, wie das ja so ist, ne? So, man hat zumindest Kündigungsfristen und ich bin auch immer so jemand, dass ich sage so, ich will immer alles sauber zu Ende bringen, ne? So, also mir ist es immer ganz wichtig, dass man sich am Ende des Tages immer in die Augen gucken kann, wenn auch was zu Ende geht, dass man sagt so, hey, ist alles fein, weil man trifft sich immer zweimal im Leben. Es ist einfach so, ja, so. Und ja, dann ging's los und dann waren ja zwei Themen natürlich so federführend, so hey, wir müssen in die Vermarktung, weil natürlich Sponsorship ist eines der vier Säulen, worüber sich so eine Franchise trägt.
Was sind die vier Säulen, Zuschauer?
Genau, es ist einmal quasi Sponsorship, dann Merchandise, dann der Game Day an sich. Mhm. Und dann gibt es noch einen Revenue Share von der Liga sozusagen, aber das ist bei Weitem nicht so, dass man sagt, hey, das ist wie im Fußball, dass da Millionen Fernsehgelder fließen. Also
ich habe mal gehört, 6 Millionen für 3 Jahre im aktuellen Vertrag. Ist das öffentlich oder ist es?
Oh, das weiß er auch nicht. Weiß mehr, ne? Ich nicht so genau.
Wie aber auf jeden Fall ist es trotzdem mittlerweile schon relevant. Also wenn man sich das überlegt, ist eine relevante Summe für eine neue Sportart, die
genau, Liga. Aber das ist jetzt nicht das Geld, was so den Franchises fließt.
Ja, ja, genau.
Ne?
Also davon so. Dann genau.
Genau, also das ist dann, wenn ja, dann das geht dann an die Liga und davon ist dann.
Wie teilen sich diese vier Dinger dann ungefähr auf sozusagen? Sponsor, Merch, Game Day, Game Day, also, das Größte wahrscheinlich oder Sponsor,
ja,
das Größte?
Ja, Sponsorship und Game Day sind so die beiden großen und wichtigsten. Mhm. Wobei Sponsorship, da ist natürlich noch Luft nach oben, wahrscheinlich so wie in jeder Sportart.
Alle, die hier zuhören, wer will beim besten Projekt in Berlin dabei sein?
Genau. First Mover, seid dabei. Genau. Nee, also wir merken schon, es wird von Jahr zu Jahr, einfacher ist vielleicht das falsche Wort, aber man hat mehr Möglichkeiten mit Unternehmen, mit Entscheidern zu sprechen, weil dieses Thema American Football natürlich immer präsenter wird. Man muss nicht mehr unbedingt so die Nadel im Heuhaufen finden, aber es ist natürlich trotzdem wahnsinnig schwierig, ne? So als wir gestartet sind, war Corona, dann kam der Krieg in der Ukraine, Wirtschaftskrise, also dieses Jahr die Euro 24, die uns da sponsortechnisch auch natürlich so ein bisschen im Weg steht, muss man ganz klar sagen, weil viele Unternehmen sich natürlich einfach auch im Fußball positionieren. Fußball ist gelernt, Fußball ist seit eh und je da und da haben es neue Sportarten einfach
schwer. Wie positioniert ihr euch also sozusagen denn da jetzt gegenüber einer Hertha BSC, Füchse Berlin, Alba und so weiter, jetzt sag ich mal für lokale Sponsoren, also was sagst du den Sponsoren, ist so der, warum sollte man es mit Berlin Thunder machen? Ja, was macht euch besonders?
Also besonders ist natürlich, dass American Football eine wahnsinnige Medienpräsenz direkt von Anfang an hat. So, und die Medienpräsenz auch immer weiter wächst. Was total spannend ist, letztes Jahr im Februar kam eine Studie raus, 23 schon, dass Football nach Fußball die zweitbeliebteste Sportart.
Hast du meinen Podcast mit Alexander Steinfurt gehört, ja?
Nein,
die Folge 20, aber da habe ich genau das gesagt.
Ich bin da natürlich informiert, ja, und das war ja, ich weiß noch ganz genau, das war im W&V-Newsletter. Genau. Und ich so, oh krass, spannend. Also ne, das ist natürlich wahnsinnig toll, was das hier für eine Entwicklung
absoluter
hat. Ja.
Hype, ja.
Dann, was natürlich bei uns auch mit reinzählt, wir spielen ja so entgegengesetzt zu den anderen Sportarten. Wenn die anderen Sportarten Pause haben, sind wir sozusagen auf der Bildfläche.
Von Mai bis September, ne?
Genau, dieses Jahr geht's am letzten Maiwochenende schon los und dann bis Ende September. Also eigentlich genau in der Pause von den meisten Sportarten. Also das heißt, wer im Sommer ein Sport-Live-Event möchte, kommt an uns eigentlich nicht dran vorbei, ja. Und da muss man ganz klar sagen, hier in der Stadt haben wir uns da wirklich sehr gut positioniert mit über 6.000 Zuschauern in Spitze, wenn man bedenkt,
Im Jahn-Sportpark,
genau, oben im Prenzlauer Berg, direkt neben dem Mauerpark. Und wenn man bedenkt, dass wir im ersten Jahr so 800 bis 1.000 Zuschauer hatten, finde ich das schon eine wahnsinnige Steigerung, ja, in so kurzer Zeit.
Für eine Sportart, die ja vor allem in Deutschland auch die meisten nicht spielen, das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Also zu einem Handballspiel gehen dann wahrscheinlich auch viele, die auch Handball spielen, aber ihr habt ja immer gesagt, Family First. Football is Family ist ja so ein Slogan.
Genau. Football is Family und Family First wird bei uns auch tatsächlich gelebt. Also das ist schon ich glaube, dadurch, dass es im Vergleich schon noch so eine kleine eigenständige Community ist, ist es schon sehr familiär. Ne? Zeigt auch, warum viele Importspieler einfach auch jedes Jahr wiederkommen. Ja, also zum Beispiel Kyle Kitchens, einer der Starspieler der
Defense
Liga.
Bei euch, ne?
Genau, der ist jetzt das dritte Jahr bei uns. So. Und auch andere Spieler, die zu uns kommen. Und klar, das hat natürlich auch was mit der sportlichen Komponente ganz klar zu tun, aber hat auch damit was zu tun, wie die Organisation aufgebaut ist, wie das miteinander ist. Ne? So, das ist schon ein wichtiger Bestandteil.
Ja, sehr, sehr spannend. Du hast die sportliche Seite gerade schon angesprochen. Du bist auf der betriebswirtschaftlichen Seite. Björn ist euer Sportdirektor, richtig?
Genau.
Björn. Wie arbeitet ihr sozusagen zusammen? Habt ihr täglich irgendwie eine Abstimmung einmal pro Woche? Du machst ja sicherlich die Verträge der Spieler auch, ne?
Genau.
Björn wählt die wahrscheinlich mit Johnny zusammen aus.
Erzähl mal ein bisschen. Genau, ganz richtig. Also im sportlichen Bereich ist es so, dass Björn da natürlich wahnsinnig eng mit den Coaches zusammenarbeitet, die da auch ihre Jourfixes haben, sich da sehr, sehr eng austauschen, da natürlich auch gucken, wen wollen wir im Team haben. Und am Ende des Tages laufen dann alle einmal bei mir über den Tisch, wenn es um die Verträge geht, so. Und die Entscheidung für Sportliche liegt dann aber auch ganz klar bei Björn und den Coaches.
Und die halten sich schon im an deine Budgetvorgaben oder kommt es dann ab und zu, dass du dann sagst, ich meine, ihr habt einen Salary Cap?
Genau. Es gibt einen Salary Cap und klar, es gibt dann immer noch so ein paar Themen im Salary Cap, dass wir sagen so, hey, wir reizen das jetzt nicht direkt von Anfang an aus, sondern lassen uns da natürlich auch so ein bisschen Luft für Eventualitäten. Und klar, da gibt's dann natürlich schon mal auch die ein oder andere Diskussion, wieso, weshalb, warum. Aber am Ende des Tages ist es halt immer ein großes, gutes Miteinander. Aber klar, ich muss dann schon auch mal sagen, so.
Ich beobachte im Fußball tatsächlich ganz häufig, ich mit meiner Business-Kasper-Brille in Anführungsstrichen, finde ich manchmal die sportlichen Ziele werden über alles andere gestellt. Mhm. Gibt ja auch ganz viele Vereine, die dann alles tun, um einmal irgendwie, und danach ist eben nicht wie in der NFL, wo du eine Franchise bist und auch nicht wieder absteigen, sondern in der Bundesliga kannst du absteigen.
Ja.
Wie bringt ihr das übereinander, zu sagen, ja, wir wollen auf der einen Seite natürlich auch Meister der ELF werden, aber du wirst ja als Betriebswirtschaftlerin auch sagen, naja, Leute, für mich ist genauso wichtig, 5 Jahre lang unter die besten 4 zu kommen, dann habe ich noch ein Playoff-Spiel und so weiter.
Ja.
Hat man diesen Konflikt die ganze Zeit sozusagen zwischen, ich will eigentlich Meister werden und All-In gehen, aber ich will auch sozusagen nachhaltig hier eine Organisation aufbauen?
Ja, das ist natürlich immer auch so ein wahnsinniger Balanceakt, ne? Aber ich sag mal, wir sind da alle auch schon relativ lang in der Sportszene unterwegs, dass wir das auch teilweise selber mitbekommen haben oder eben auch sehen, dass es ja auch langfristig gedacht werden muss. Ne? Es bringt nichts, in einem Jahr all in zu gehen und irgendwie, klar, wir haben das Salary Cap, aber natürlich auch die ganzen anderen Kosten, die wir haben außerhalb des Salary Caps, bringt ja nichts. Also ne, so klar würde ich auch gerne irgendwie noch 10 weitere Mitarbeiter einstellen und irgendwie Büroräume irgendwie noch dazu holen. Aber das funktioniert halt nicht, ne? Also ich habe auch die Einstellung, wir müssen irgendwie gucken, wie wir das Beste daraus machen, was uns zur Verfügung steht, auch so bei Mitarbeitern, ja, das ist bei mir auch immer so ein Credo. Ich kann jetzt nicht unendlich viele Mitarbeiter einstellen, wenn ich nicht weiß, wie lange ich die Löhne zahlen kann, ne? Also da habe ich ja auch eine Verantwortung, so, ja, ich habe eine Verantwortung dem Unternehmen gegenüber, ich habe eine Verantwortung dem Mitarbeiter gegenüber und das muss alles irgendwie in Balance und es ist, ja, das ist nicht immer einfach.
Ja, ihr habt 5 Gesellschafter, ist das richtig?
6 Gesellschafter,
genau. Also das sind die genannten, richtig. Dann ist noch Till Grönemeyer.
Genau, Till Grönemeyer, Marvin Hilbert, Henry Klemm. Genau.
Und die
Björn, Ronny
und ich gehe mal jetzt davon aus, sozusagen aus der Startup-Szene kommt, kenne ich ja quasi Investitionen erstmal in den ersten Jahren. Ihr seid wahrscheinlich jetzt noch nicht so komplett break-even wahrscheinlich, ne? Sondern
nee, sind wir noch nicht.
Die tun sich dann am Anfang des Jahres zusammen und sagen sozusagen, so viel Geld gehen wir jetzt noch sozusagen, geben wir dazu sozusagen. Ihr habt ja schon relevante Einnahmen,
ja,
aber eben,
ja, also,
wie läuft das ab, so diese Budgetierung?
Genau, also es ist so, dass ich dann quasi einen großen Jahresbudgetplan mache, ne, so weil man natürlich weiß, okay, wir haben das Salary Cap, wir wissen, was einfach gewisse Komponenten kosten, wir wissen, was der Minimalbedarf ist, was für Auswärtsfahrten anfällt und so, ne? Und dann gibt's da einen großen Budgetplan von mir mit geplanten Einnahmen, was es halt total schwierig macht im Sport. Also es ist halt nicht so, dass man sagen kann, okay, wir verkaufen x Produkte oder wir haben so und so viele Abos, damit sind so und so die Einnahmen gesichert, sondern es ist natürlich total schwer, am Ende des Jahres für das nächste Jahr
Ticketverkäufe
zu planen, ja. Sponsorenerlöse zu planen. Also es ist halt teilweise schon so, man geht mit einem großen theoretischen Konzept ins Jahr und muss dann natürlich alles daran setzen, dass es aufgeht und natürlich im Idealfall besser läuft, als wie im Budgetplan dargestellt. Ne? Also ich bin da denn auch jemand, klar, ich könnte mal sehr opportunistisch an den Plan rangehen, aber es bringt ja nichts, ne? Also ich bin grundsätzlich immer so eingestellt, auch im Privaten. Ich freue mich sehr, wenn es besser, besser am Ende des Tages ausgeht, als wie ich sozusagen plane. Und natürlich hat man immer so ein Worst Case, ne?
Genau.
Regular
Case. Und habt ihr am Anfang des Jahres eine Diskussion mit den Gesellschaften oder ist das mittlerweile schon so eingespielt, dass die dann sagen,
naja, wir gehen da auf jeden Fall zusammen drüber und dann wird ein Plan fürs Jahr gemacht, ja.
Okay, sehr, sehr spannend. Vielleicht einmal noch ganz kurz, weil du hast ja gesagt, ein großer Kostentreiber ist die sportliche Seite auch, ne? Wie viel macht das dann aus? So 80% vielleicht von den Kosten wahrscheinlich, oder?
So 2/3, 70 bis so circa.
Und ist das so ein bisschen wie in der NFL, dass nicht alle übers ganze Jahr, die sind quasi dann für die Saison angestellt?
Genau,
ne?
Also
ein paar Coaches, oder Johnny bleibt das ganze Jahr
Genau. Wir haben 3 Coaches, die das ganze Jahr da sind. Alle anderen Coaches haben Saisonverträge, genauso wie die Spieler. Die haben quasi für die Saison einen Vertrag. Und man muss ja sagen, unsere Liga ist noch nicht eine 100% professionalisierte Liga. Das heißt, die Importspieler, die sind sozusagen Vollzeit angestellt.
Importspieler sind eigentlich immer Amerikaner meistens.
Genau, Amerikaner oder die europäischen Spieler. Ja. Also ich finde das Wort selber so ein bisschen komisch, aber es
wird so benutzt.
Ja, es wird leider so genutzt, so die Importspieler. Und dann ist es aber tatsächlich immer noch so, dass die ganzen Homegrowns, die gehen alle arbeiten, die studieren, die haben bei uns quasi einen Nebenjob, die haben uns einen Minijob, so, und das ist halt total verrückt. Aber
Eigentlich sind es ja total spannende Stories, die da auch mit den einzelnen Leuten, ne? Wir heißen ja auch quasi Behind the Athletes mit dem Podcast, weil ich so faszinierend finde, was alles rund um den Sport passiert oder auch in Sportarten, die vielleicht nicht im Rampenlicht stehen und jeder hat schon mal einmal was von Mario Basler gehört, aber kann es auch nicht mehr hören vielleicht, oder von Lothar Matthäus. Die arbeiten also nebenbei, aber müssen eigentlich, also spielen auf dem höchsten Niveau in Europa Football. Ne? Es gibt ja auch schon die Stories, dass Leute aus der ELF dann über Umweges in die NFL schaffen.
Genau.
Also es ist jetzt nicht mehr so irgendwie Ponyhof, sondern das ist ernsthafter Sport.
Nee, das ist schon.
Also die haben eigentlich 18-Stunden-Tage dann mit Arbeit und.
Genau, also klar, die haben halt ihr normales Leben, ne? Also die haben ihren Job, die haben ihr Studium, gehen dann in ihrer Freizeit ins Gym. Also das ist ja dann auch, ne, das machen die ja dann auch noch zusätzlich. Dann gibt's die Trainingseinheiten bei uns, dann gibt's die Spiele am Wochenende. Und deswegen ist es halt schon so. Also Familie ist da.
Die sind zum Glück meistens noch jünger, ne?
Ja, so von bis, ne? Ja, also wir haben auch Spieler, die sind auch über 40. Das sind natürlich nicht so viele, aber klar, ne? Das sind dann schon auch Personen, die dann, ich sag mal, mitten im Leben stehen.
Ja.
Und deswegen ist es für mich auch immer so ein ganz wichtiges Thema. Das machen wir seit Anfang an. Gibt's bei uns vor der Saison wie so ein Family and Friends Barbecue, wo wir auch einfach dann wirklich mal den Familien und den Partnern, Partnerinnen einfach auch mal Danke sagen wollen, weil das ist schon so, da gibt's schon viel Verzicht in der Saison, ne? Egal auf welcher Ebene, sei es Spieler, Coach, Office-Mitarbeiter, also so eine Saison hat's auf jeden Fall in sich und ist da dann sicherlich auch nicht immer mit einem normalen Job zu vergleichen.
Ja, Wahnsinn. Ihr habt gesagt, ihr seid ein Startup, ihr müsst irgendwie neue Wege gehen. Ihr macht schon einen Podcast sowieso, den ihr macht.
Genau.
Was macht ihr so im Medienbereich, wo ihr sagt, ihr geht neue Wege? Also ihr macht den Podcast,
wir machen den Podcast. Dann bei uns ist Social Media eines der wichtigsten Themen, war es von Anfang an. Und da haben wir auch gemerkt, darüber erreichen wir die meisten Fans und auch Fan-Engagement, ne, so auch mit den Sponsoren, so die Aktionen, die wir mit denen machen. Ich finde es nach wie vor wichtig, dass wir so 360 Grad abbilden, dass wir natürlich so, ich sag mal, so auf der Customer Journey, weil die Fans sind am Ende des Tages ja unsere Kunden auch, dass es da immer wieder diese verschiedensten Touchpoints gibt, online, aber dann natürlich auch im Stadion etc. pp. Und da muss natürlich auch, kennen wir ja alle aus dem Marketing, ne, es muss einfach auch gelernt werden, wer gehört zu einer Brand, was habe ich da für Möglichkeiten, aber viel verlagert sich da schon auf online.
Macht ihr auch dann so Behind-the-Scenes-Content, so irgendwie mit YouTube so ein bisschen, um zu...
Wir haben ja eine Doku gemacht, da wurde sehr viel auch Behind-the-Scenes gedreht, und das hat total Spaß gemacht. So,
was war da so das Feedback sozusagen von, hilft das auch bei der Sponsorenansprache, dass man dann so solche Art von Content halt hat? Die hast ja bei, also wenn bei Hertha BSC plötzlich so ein Content gemacht wird, können alle mal gucken, die Thunder-Doku, ich habe sie geschaut.
Ja.
Das würde bei Hertha gar nicht gehen sozusagen.
Ja,
ne?
Ja ich schon glaube, das ist bei uns nochmal oder generell auch in neuen Ligen oder auch so, ne, in Startups, so die Möglichkeit, du hast einfach die Situation, dass du neue Wege gehen kannst. Du kannst auch viele Sachen probieren. Nicht alles klappt. Das wissen wir alle so.
Ja.
Aber klar, Content und so ist ein riesiges Thema bei den ganzen Gesprächen auch mit den Sponsoren. Und das dann aber wiederum zusammen mit der Präsenz im Fernsehen, die nach wie vor wichtig ist, haben wir da schon eine relativ gute Ansprache.
Was gibt es da für Einschaltquoten im Fernsehen sozusagen?
Also ich sag mal, wir hatten im Peak, hatten wir knapp 500.000 Zuschauer. Also das war aber auch der Krimi gegen die...
Hamburg oder?
Nee, gegen die WhatsApp Panthers, wo wir in der zweite oder dritte Overtime das Spiel dann noch gewonnen haben. Also in der regulären Spielzeit wurde wirklich in der letzten Sekunde durch die Panthers ausgeglichen.
Und das war ganz entscheidend für die Playoffs, das Spiel, glaube ich, ne? Oder? War das nicht?
In dem Jahr sind wir leider gar nicht.
Ah, das war das Jahr davor.
Genau, das war das Jahr davor.
Okay.
Und dann ist ein Ball quasi von Mo Thiele wirklich mit der Brust geblockt worden, was dann uns dann wiederum zu einem Touchdown verholfen hat im nächsten Spielzug und wir dieses Spiel so noch gewonnen haben. Und das war auch wirklich, also das war so ein magischer Moment im Stadion. Also jeder, der noch nicht im Stadion war, bitte komm. also das werde ich auch nie vergessen. Ich bin generell immer gerne so gegen Ende des Spiels unten an der Seitenlinie. So während des Spiels bin ich natürlich auch überall im Stadion und dann bin ich auch unten an der Seitenlinie gewesen und das werde ich nie vergessen. 4000 Leute wirklich, die standen hinter uns, da saß keiner mehr und es war wirklich so eine Energie, die man von den Fans gespürt hat. Also alle Leute im Stadion, wenn ihr nie wisst, ob eure Energie beim Spieler und beim Coach ankommt, sie kommt an und das werde ich auch nie vergessen. Die Gänsehaut ist jetzt wieder da und wieder wirklich einfach so mehrere tausend Leute dich supporten und Ja, war krass.
Das und
war
mit echt. so einer, also ich war tatsächlich, mein erstes Thunder-Spiel war wahrscheinlich dein erstes Spiel als GM, nämlich gegen Istanbul Rams, war das dein erstes Spiel?
Genau.
Und ich war mit meinem Sohn dort und ich fand es so faszinierend, dass du auf der einen Seite diese krasse Stimmung und Energie hast, aber es ist so super positiv im Vergleich zu jetzt zum Beispiel Fußball, wo ja auch immer mal wieder, weiß ich nicht, dann ist wieder der im Fadenkreuz und hier wird irgendein politisches Statement gemacht, aber es war einfach so eine extrem positive Stimmung und gleichzeitig auch so, also ich hatte gar keinen, da war, ihr habt ja Hüftburgen dann gehabt, dann war mein Sohn auf der Hüftburg, also im normalen Fußballstadion hätte ich überhaupt nicht den von mir weggelassen, aber die Kinder liefen da teilweise rum wie auf dem Volksfest, ne?
Genau. Das ist halt auch ein Thema, was bei uns total wichtig ist oder was, glaube ich, generell in der Sportlandschaft ein bisschen neu gedacht werden muss, so, dass es sich schon eher zu einem Familienevent auch hin entwickelt. Man darf natürlich nicht vergessen, in einem American Football ist man wahnsinnig lange im Stadion. Also es ist ja nicht so, dass es quasi nach anderthalb, zwei Stunden vorbei ist, sondern bei uns geht so ein Spiel gerne mal dreieinhalb Stunden. Wenn man dann vorher noch auf der Powerparty da ist, dann verbringt man schon mal so einen ganzen Tag im Stadion. Und wir wollen natürlich die Familien ansprechen. Ne? Wir wollen irgendwie für Groß und Klein jedem was bieten, dass auch jeder einfach Lust hat, wiederzukommen und jetzt nicht nur der eine Part aus der Familie, der jetzt mega Fan ist, sondern der soll die Kinder mitbringen, die Frau oder den Partner. Alle sollen einfach was vom Stadionbesuch haben. Ja. Und deswegen ist uns das auch so wichtig, dass wir eine Kinderecke haben, dass wir da einfach alle abholen. Wir haben das Glück im Jahn-Sportpark, dass man ja auch von überall das Spiel sieht. Ne? Ist jetzt nicht so wie in anderen Stadien, wenn ich irgendwie zwischendurch Durst habe, dass ich aus dem Stadion raus muss. Und dann, nichts wie das immer so ist, Murphy's Law, wenn man nicht im Stadion ist, dann kommt das Tor oder was auch immer. Und wir wollen einfach so ein Gesamt-Happening für alle bieten.
Also absolut. Ich sehe das auch als Family-Event, wenn ich hingehe. Und es ist eben so schön, wenn man die Sportart, die man halt oftmals auch in der NFL im Fernsehen sieht, dann eben live sehen kann. Du hast jetzt schon den Game Day so ein bisschen besprochen. Was gehört bei euch alles dazu für den Game Day? Also das Stadion mietet ihr von der Stadt, ne?
Genau.
Das heißt, wie viele Tage vorher fangt ihr dann an? Was ist die Power Party? Führ uns mal einmal durch
so einen Game Day. Also die Power Party ist quasi, ich sage mal, unsere eigene kleine Fanmeile, bevor es dann ins Stadion reingeht. Die Football-Fans kennen es aus Amerika, da gibt's das klassische Tailgating, wo sich die Leute teilweise schon am Tag vorher treffen, da irgendwie auch übernachten und so. Und dann ja alle irgendwie grillen und da irgendwie auch so ein kleines Volksfest veranstalten. Und wir hier in Europa, das machen eigentlich, glaube ich, fast alle Franchises mittlerweile, haben das so ein bisschen adaptiert auf unsere Power Party. Wir haben Food Court, wir haben Merchandise mit dabei, wir haben unsere Partner präsent. Kiss FM ist vor Ort mit einem DJ, moderiert auch durch die Power Party. Es gibt Meet and Greets, es gibt eine Hüpfburg für die Kinder. Der Fanclub präsentiert sich und ist eigentlich so ein kleines Volksfest quasi, was dann ungefähr so eine Stunde vor Stadionöffnung losgeht, wo sich auch die Fans treffen. Ne? Da kennen sich natürlich mittlerweile auch viele, auch durch den Fanclub. Und dann geht's dann so langsam rein ins Stadion. Und dann gibt's ja bei uns einen ganz besonderen Einlauf vom Team, den Thunder Walk, der für mich auch wirklich nach wie vor eines der Highlights des Spieltages ist. Manche kennen es vielleicht vom College Football. Also unser Team läuft jetzt nicht einfach durch den Spielertunnel aufs Feld, sondern dreht quasi eine halbe Stadionrunde durch die Fanmengen und geht dann quasi über die Treppe
im Fanbereich geht sie runter aufs Spielfeld und das ist so krass, die Fans wissen das natürlich und stehen dann immer schon überall im Stadion verteilt und keiner sitzt auf den Plätzen, was immer total schade fürs Fernsehbild ist, weil im Fernsehen sieht es ja immer so aus, als hätten wir ein leeres Stadion, aber nein, die Fans stellen sich natürlich überall hin, weil jeder mit dem Team irgendwie abklatschen will und teilweise geben wir auch die Möglichkeit, dass Kinder quasi das Team dann irgendwie reinführen und so, ne? Also es ist schon ein wahnsinniger Moment, wenn so quasi der erste Sound von AC/DC Thunderstruck losgeht, wissen alle, was kommt und dann knistert's im Stadion.
Ja, Wahnsinn. Also es ist faszinierend, das zu hören. Dann, ihr habt wie gesagt ein großes Family-Event drumherum und vielleicht nochmal einmal die Faszination American Football, weil du hattest es schon gesagt, das Spiel dauert länger.
Ja.
Und was macht ihr dann sozusagen, weil ihr habt ja, also alle, die zuhören, kennen hoffentlich ein bisschen so ein Spiel, aber du hast eben viele kleine kurze Pausen sozusagen. Mhm. Sozusagen, wie schafft ihr es, dass die Leute dann immer dabei bleiben? Also ihr macht die Hüpfburg und die, also ich war jetzt ein paar Mal im Stadion, da geht ja wirklich keiner früher, ne? Also anders als im Fußballspiel, wo ab der 80. Minute schon die Mengen oftmals gehen. Das liegt aber auch daran, dass beim American Football es bis zur letzten Sekunde spannend bleibt, ne?
Absolut, da kann also ne in den letzten 2 Minuten kann sich so ein Spiel halt einfach auch nochmal komplett drehen und wir hatten das ja auch schon sehr oft, sei es in der NFL, aber auch in der ELF, ja, dass irgendwie ein hoher Vorsprung, wo man eigentlich dachte so, hey, sollte eigentlich irgendwie eine sichere Bank sein, was dann am Ende des Tages irgendwie nochmal komplett gedreht wird. Ja, man hat irgendwie 1, 2 Patzer vom Team und schon kann es irgendwie ganz anders wieder auf dem Spielfeld ausgehen. Und deswegen ist es wirklich spannend bis zur letzten Sekunde. Und es ist dadurch, dass es auch so ein strategisches Spiel ist, ne? Also klar, für alle, die irgendwie so das erste Mal American Football gucken oder halt so die ersten Berührungspunkte haben, denken sich so, hä, warum rennen die jetzt alle aufeinander und ne, schlagen sich die Köpfe ein? Aber es ist ja wirklich sehr strategisch. Es ist, man vergleicht es manchmal immer so wie Schach auf dem Rasen. Genau. Wenn ich das allein sehe, was die Spieler für ein Playbook auswendig lernen müssen, ja, also da hat jeder Spieler meinen höchsten Respekt davor, auch die ganzen Geheimzeichen und Codewörter, die es denn da so gibt, ja, also es ist echt verrückt und man hat zu mir mal ganz am Anfang gesagt, Diana, wenn du so ein bisschen das auf dem Spielfeld gesehen hast, tu mir mal den Gefallen, Augen weg vom Ball, guck mal, was die anderen so machen, ja, und wenn man dann so sieht, so wie die Routen gelaufen werden und so. Das ist total spannend. Also das kann ich jedem nur empfehlen, auch mal die Augen vom Ball wegzunehmen und einfach mal zu gucken, was die anderen auf dem Feld machen.
Also ich glaube tatsächlich, American Football ist wahrscheinlich sogar ein Vorbild für den Großteil der Sportarten in der Welt, was die Professionalität betrifft, weil das ist bei Analytics seid ihr in der Regel sehr weit. Strategien, genau, du sagst nicht auf den Ball gucken, don't look at the ball, weil halt so viel drumherum passiert, damit diese Situation, wo eigentlich der Ball ist, überhaupt erst möglich
richtig,
wird.
Richtig, richtig.
Und das ist unheimlich spannend. Und ich glaube, da kann man sich, ich gucke ja auch immer von der Business-Seite her auf die Sachen, man kann sich da, glaube ich, trotz der sozusagen jungen Geschichte von der ELF, kann man sich von euch schon viel auch abgucken als andere Sportart. Vielleicht eine letzte Frage zu dem Thema Organisation. Also es gibt ja viele andere Sportarten, die jetzt im Kommen sind, die sich überlegen, wie machen sie es. Würdest du sagen, diese Franchise-Organisation, dass man halt nicht Angst haben muss, abzusteigen, man hat aber im Prinzip trotzdem mehr Möglichkeiten. Würdest du sagen, das ist etwas, wenn man jetzt einen neuen Sport versucht voranzubringen, das sollte man sich auf jeden Fall angucken in kleineren Sportarten, ob man nicht vielleicht auch mal eine ganz neue Liga machen kann, anstatt in den bestehenden Strukturen das irgendwie zu versuchen. Ich denke,
es hat natürlich alles so sein Für und Wider, ne? Also ich sag mal, wir kämpfen natürlich auch mit Themen, die zum Beispiel in der Vereinsstruktur nicht unbedingt gegeben sind. Ja, also man muss sich allein nur mal vorstellen, wir sind das führende Football-Team hier in Berlin und haben keine eigene Sportstätte. So, und wir haben auch kein Anrecht auf eine Sportstätte, weil wir kein eingetragener Verein sind. So, sondern wir sind eine GmbH und dadurch sind wir überspitzt gesagt die Letzten in der Nahrungskette, die ein Anrecht auf eine Sportstätte haben. So, das heißt, wir sind da denn jedes Jahr aufs Neue am Gucken, wo bekommen wir Trainingszeiten. Wir haben das Glück, dass wir im Jahn-Sportpark trainieren können. Da gibt es dann teilweise, so wie jetzt durch die UEFA, gibt es dann aber auch Zeiten, wo wir nicht reinkommen. Das heißt, wir klappern alle Sportstätten ab, wir klappern alle Sportämter ab, haben dann jetzt die Möglichkeit noch gefunden, dass wir oben im Olympiapark Trainingszeiten bekommen. Aber es hat, glaube ich, alles sein Für und Wider so. Aber ich finde, generell lohnt sich immer ein Weg, sich anzuschauen, der vielleicht so in der Form noch nicht da war. Ja. Ne? Also ich glaube, generell ist es immer wichtig, sich vielleicht auch mal ein Stück zurückzunehmen und mal so ein bisschen um die Ecke zu denken. Also ne, so bei mir ist es auch mal, das sage ich auch mal meinen Mitarbeitern, ich habe vielleicht nicht immer sofort die Antwort parat oder die Lösung parat. Ich brauche vielleicht auch mal ein paar Tage, weil ich einfach ein bisschen um die Ecke denken muss. So, ne?
Ich glaube aber dieses Thema, dass ihr die Sachen neu denkt, ihr bringt hier eine Sportart massiv voran in Deutschland, auf ganz neue Art und Weise. Und ich glaube, das ist schon was, dass sich viele andere Sportarten abgucken können. Das ist so ein bisschen wie in der Startup-Welt. Natürlich hätte auch, warum hat Deichmann nicht Zalando gegründet? Die wussten ja schon alles, ne? Die wussten schon, wo kriegen sie ihre Schuhe her? Die kannten sich aus mit einem, warum haben sie es nicht gemacht? Ja, so ist es halt eben. Wahrscheinlich könnte ein Sportverein in der Bundesliga viel von dem, was ihr macht, auch machen, aber aus bestimmten Strukturen geht das halt nicht heraus. Und deswegen glaube ich, neue Dinge. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Jetzt habt ihr noch das Problem mit dem Stadion, aber ihr schafft ein ganz besonderes Erlebnis an einer speziellen Zeit in Deutschland. Da seid ihr sehr unique. Vielleicht ist es irgendwann mal so groß, dass ihr ein eigenes Stadion habt. Ne? In Amerika wird Sport immer mit Facility zusammen gedacht. Absolut. Ich denke, so groß kann man das denken. Und dann ist es auch ein extrem spannender, aus meiner Sicht ein extrem spannender Investment Case.
Absolut, absolut. Also ne, so das Stadion-Thema, das wird uns auf jeden Fall die nächsten Jahre sehr stark beschäftigen. Einige wissen es vielleicht, dass der Jahn-Sportpark nach dieser Saison wird der teilweise abgerissen, neu gebaut ist. Kommt ein wahnsinnig tolles Stadion dahin, also die Pläne sehen super aus. Wir werden da dann, wenn das Stadion fertig ist, auch ein wahnsinnig tolles Zuhause haben. Aber es wird ein paar Jahre dauern. Ja. So, ne? Und der Bau ist auf 3 Jahre angesetzt.
Wir wissen, wie es in Deutschland funktioniert mit den Plänen für Bauten. In Berlin vor allem.
Spannendes Thema.
Da darfst du jetzt nichts zu sagen, das habe ich jetzt gesagt.
Ja, aber das ist zum Beispiel auch, also in Berlin haben wir generell ja ein großes Thema mit den Sportstätten, ne? So, welche Stadien haben wir dann hier in Berlin? So, eigentlich sind die Stadien, die wir dann jetzt hier in Berlin haben, entweder viel zu groß oder viel zu klein, die dann den wirtschaftlichen Wachstum auch bremsen, ne? Ja. Also ich sag mal, letztes Jahr mit über 6.000 in Spitze, wenn ich dann die nächsten Jahre nur ein 5.000er Stadion zur Verfügung habe.
Schwierig.
Schwierig, so. Mhm. Olympiastadion füllen wir noch nicht. Auch schwierig. Mhm. So. Also es ist, da wird noch ein spannendes Thema. Aber wir werden eine Lösung finden.
Ja, also ich Berlin, man sagt immer dieses Potenzial von Berlin. Ich habe mal 2008 an so einer Studie teilgenommen. Was kommt eigentlich in Berlin? Und da haben wir diese Startup-Szene so hervorgehoben. Mhm. Ja, da habe ich noch bei McKinsey gearbeitet. Und da haben uns alle ausgelacht, weil sie gesagt haben, das kann doch nicht sein, dass Zalando und wer da alles kommt, dass die große Jobs schaffen. Und das haben die aber eben geschafft. Das ist ja der Motor in Berlin. Und ich glaube auch, dass im Sportbereich, alle sagen das immer seit Jahren, ich glaube aber, es wird jetzt kommen, dass wir eigentlich eine Sporthauptstadt sind. Und das gilt ja auch für den Fußball. Da ist ein Riesenpotenzial. Mhm. Wir haben hier einen Einzugsraum von irgendwo 5 Millionen Menschen. Mhm. Das hast du nicht in Hoffenheim, nicht in Augsburg, das hast du nicht in Magdeburg. Das ist einfach ein Riesenpotenzial in Berlin. Und ich glaube, es wird der Fußball auch schaffen, aber eben auch American Football.
Ja.
Diana, einmal noch zu dir zurück persönlich, weil ich finde, das Thema Frauen im Sport, aber auch du machst das Ganze, gefühlt hört sich das nach einem 100-Stunden-Job an. Du bist aber auch Mutter und zwar alleinerziehend. Mhm. Und zwar, ich hatte es im Vorgespräch mal einfach gefragt, wirklich alleinerziehend, nicht so ein bisschen, ich teile mich auf, sondern zu 100%.
Genau, so voll und ganz.
Ja,
so.
Erzähl mal ein bisschen, wie du dich organisierst, wie kriegst du das hin, als alleinerziehende Mutter so beruflich auch so erfolgreich und aktiv zu sein und was würdest du dann vielleicht auch anderen Frauen für Tipps geben, ja, die da sitzen und sagen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das alles unter einen Hut bringen soll. Was du sicherlich auch, ja, die ganze Zeit denkst.
Ja, ja, also ich meine, ganz ehrlich, es geht mal besser, mal schlechter. Also, ne, so. Also, da nehme ich auch wirklich kein Blatt vor Kopf. Teilweise ist es ein täglicher Struggle, so, das irgendwie alles gut hinzubekommen. Vor allen Dingen, man hat ja auch so einen Anspruch, ne? Man will gut im Job performen, man will eine tolle Mutter sein, dann will man aber eigentlich auch noch Me-Time, dann, ne, so, ja, das ist so, wo man sagt so, boah, allein der Gedanke da dran ist eigentlich schon sehr erschöpfend.
Der stresst schon, ne, genau.
Und es ist so, ich hatte das Glück, also mein Sohn ist jetzt in der ersten Klasse, dass zu Kita-Zeiten wir wirklich ein wahnsinnig tolles Netzwerk hatten. Wir waren quasi 3-4 Familien, die alle beruflich sehr stark engagiert waren oder, ja, eben beruflich eingespannt waren, so dass wir quasi Kinder so fixes hatten. Ja, so montags waren die Kinder da, dienstags waren sie da.
Ach, okay.
Dass wir so, weil wir alle ohne Großeltern in der Stadt quasi hier sind, so dass wir uns unser eigenes Netzwerk geschaffen haben.
Ach, cool.
Da hat es wahnsinnig gut funktioniert. Ich glaube, alle Eltern, die Schulkinder haben, wissen, dass die Kita-Zeit doch den einen oder anderen Vorteil mit sich bringt. Weil
wesentlich
man,
planbarer. Ne,
so planbarer. Man kann irgendwie anders sich auch mal Auszeiten nehmen oder das Kind kann auch mal spontan irgendwie mal ein paar Nächte hin. Jetzt tatsächlich, Anfang Schulzeit, war das alles ein bisschen anstrengender und schwieriger und muss neu gedacht werden, neu strukturiert werden. So langsam kommen wir da wieder rein. Aber ja, ich gehöre auch zum 5 a.m. Club. So.
Ach, echt,
also ich,
ja,
stehe auch morgens um 5 auf.
Wow.
Teilweise gab es auch Zeiten, gerade in der ersten Saison, da bin ich morgens um 4 aufgestanden. Ich habe morgens um 4 angefangen, krass, zu arbeiten, bis mein Kind dann irgendwie morgens aufstehen musste. Dann habe ich halt irgendwie Frühstück gemacht.
Und wahrscheinlich
gemacht,
immer dieses Kind. Gefühl so, ich muss jetzt noch diese E-Mail machen, oh, jetzt wacht,
genau,
er auf. Jetzt,
genau. Das war noch 5 Minuten.
Noch 5 Minuten, ich bin gleich fertig.
Genau, also, und genau, da hatte ich mir, und das habe ich aber zu Corona-Zeiten gelernt. Also da muss ich sagen, ne, so diese Planheit, Organisiertheit mit Kind im Homeoffice. Also wo ich mich manchmal frage, ich weiß gar nicht, die ersten 4 Monate am Stück mit Vollzeit arbeiten. Also wir hatten damals die Situation, dass wir alle im Homeoffice voll gearbeitet haben, aber mit, ich glaube, damals war er 3 oder so, ja, mit,
ja,
einem 3-jährigen Kind,
ja,
zu Hause.
Der hat ja gar keinen.
Aber es hat funktioniert. Ach, ich habe uns damals den Tag strukturiert, von dann und dann wird für mich gearbeitet, dann ist Frühstückszeit, dann ist freie Spielzeit für mein Kind, ich arbeite dann gibt's Mittagspause.
Ja,
also wir hatten damals, cool, wirklich zu Corona-Zeiten wie so einen Stundenplan. Und so habe ich das dann jetzt halt irgendwie auch wieder, ne? So, ich stehe morgens auf, mach da dann schon irgendwie so den ersten Teil, dann Kind in die Schule, dann ist für mich Autofahrzeit ganz klar Arbeitszeit, weil da telefoniere ich immer sehr viel, ich lege mir sehr viele Telefonate ins Auto, so dass die Zeit auch genutzt wird.
Ja.
Und dann gibt's am Nachmittag dann irgendwie Hausaufgabenzeit, dann oft geht's am Abend noch mal ran, aber ja, meistens kommt's dann doch immer nicht so, wie es geplant ist.
Ja.
Und klar, also ich bin großer Fan von meinen Earpods, weil so geht's natürlich, dass ich irgendwie Abendessen koche und nebenbei irgendwie Telefonate machen kann, ja. Also es klingt so doof, aber es kennen wahrscheinlich viele Eltern, dass man sich dann doch irgendwie dann teilweise ein bisschen zerreißen muss. Aber ich habe jetzt auch einfach gelernt, so, man muss dann doch ein Stück weit weg vom Perfektionismus.
Ja.
Es klappt nicht immer alles gleich gut und ich habe auch gelernt, ich habe immer lange gedacht, ich kann alles irgendwie gleichzeitig machen, aber dann kommt man auch nicht so gut voran, so dass ich dann jetzt auch wirklich sage, okay, jetzt ist Kinderzeit, so, ja, so,
ja,
ich gehe dann auch nur ans Telefon, wenn es nicht anders geht, so, weil ich einfach auch gemerkt habe, das ist natürlich auch nicht toll fürs Kind, so, ne,
ja.
Deswegen, es ist eine ständige Anpassung, es ist eine ständige Neustrukturierung.
Es ist spannend, ich höre immer von Sportlern zum Beispiel, dieses ganz Wichtige, habe ich von mehreren gehört, dass man die Lows nicht zu low nimmt und die Highs nicht zu high, sondern irgendwie so bei sich selber bleibt, ne? Und das,
ja,
ist genau wie du sagst, ich kann nicht alles perfekt machen, ich habe diese Zerrissenheit, ich kenne das auch, ne? Mich ruft dann einer an und gerade in dem Alter 3, 4, dann wird ja manchmal auch einfach so hart geschrien und man weiß gar nicht jetzt warum, aber dem Kind ist wirklich, ne, mit jetzt 7, 8 kann man schon ein bisschen argumentieren manchmal zumindest. Also genau, Wahnsinn. Und da irgendwie, ja, ich denke, das ist genau der Weg, der auch sein muss, dass man das wirklich heutzutage, und das ist meiner Sicht immer noch nicht da, dass es wirklich so ist, dass man die Strukturen so schafft, dass man richtig arbeiten kann. Und am Ende glaube ich, dass Kinder sogar davon profitieren, von diesem Vorbild, eine Berufstätige, oder sozusagen zu sehen, dass die Eltern manchmal auch nicht für Geld, das ist ja auch okay, aber einfach, dass man was tut im Leben, ne, und irgendwie Sachen voranbringt. Ja. Egal, ob man jetzt irgendwie Vorstand da ist oder vielleicht auch etwas gemeinnützig macht, aber Hauptsache halt wirklich, seine Lebenszeit nutzt, ne?
Ja, die Kinder ja auch so ein Stück weit mit auf die Reise nimmt, ne? Mhm. Aber klar, es ist schon auch sehr wichtig, und ich merke das auch bei mir so, wie wichtig das auch einfach ist, so diese Kinderzeit mit einzubauen. Also ne, bei mir steht die halt irgendwie im Kalender, ja, aber es ist total wichtig so, ne? Ja. So dass man sagt so, hey, weil die dürfen dann auch einfach.
Der Termin ist
so
genauso rumkommen. Wichtig, auch wenn er vielleicht sich nicht so aufdrängt, wie jetzt der Marc Hartmann, der wegen des Podcasts anruft, ja?
Ja, aber ne, so, man kriegt sonst einfach die Retourkutsche von den Kindern, ne? Also zum Beispiel, die Kinder sind ja am Ende des Tages wirklich ja so ein Spiegel von uns selbst, und wie oft ich denn von meinem Sohn jetzt auch die Sprüche einfach zurückkriege, ne? So, wo ich mal sage, ja, noch eine Minute, weil man noch irgendwie schnell eine E-Mail fertig machen muss oder man doch noch schnell ans Telefon geht, ja. Und wenn ich denn jetzt morgens beim Anziehen höre, ja, Mama, noch eine Minute. Und ich glaube, man muss sich da wirklich immer wieder reflektieren. Das ist so wahnsinnig wichtig, so auch wenn es nicht immer einfach
hast
ist.
Hast du da viel Support vom Thunder-Umfeld sozusagen? Sowohl von deinem Team als auch von den Ownern sozusagen?
Ja, wir gucken da natürlich schon, dass wir das alle gut hinbekommen, ne? Ja. So Thunders Family.
Ja, genau. Nee, weil ich finde tatsächlich, es gibt einfach auch gewisse Berufsbilder, wo das einfach sozusagen, so wie du und ich arbeiten, gar nicht möglich ist. Weil, ja,
klar.
Ne, also wenn du jetzt irgendwo an der Kasse sitzen musst von 8 bis 17 Uhr, richtig, kannst du nicht dein Kind dabei haben. Aber in den meisten Fällen, wo das möglich ist, frage ich mich da manchmal, warum Leute das dann, sehe ich bei Freunden, dass die dann den Müttern wird's oder den Vätern wird's auch total schwer gemacht. Was ich noch total wichtig finde, ist auch, dass die Väter auch, das hast du jetzt nicht, aber siehst du sicherlich auch bei anderen Frauen, dass nicht nur sozusagen, wenn es den Vätern mal gerade passt sozusagen, sondern dass dieses Mental Load, was man so sagt, ne, dass es irgendwie schon gleich verteilt ist, und auch wenn mal sozusagen dieses Unvorhergesehene kommt, dass dann auch sage ich meinen Mitarbeitern auch, dass ich dann immer sage, hey, sozusagen nicht per Default, wenn es jetzt ein Problem gibt, landet es doch wieder bei der Frau, weil dann ist irgendwie eigentlich, dann hast du ja doch keine Freiheit, deine eigenen Dinge zu machen. Das finde ich total wichtig. Frauen generell sind im Sport unterrepräsentiert, ne, sowohl die Athletinnen selber als auch Frauen, die vielleicht in Sport wollen und sich da manchmal abgeschreckt fühlen von den ganzen Männern da drin. Du bist jetzt in einem richtigen, krassen Männersport. Ich glaube, Frauenfootball in dem Sinne gibt's gar nicht sozusagen als Sportart.
Das
so gibt's
schon. Aber
es ist schon ein krasser Männersport, so sagen wir es mal so. Was würdest du Frauen empfehlen, die in Sport wollen? Vielleicht entweder in Football oder in anderen Sport und so ein bisschen
einfach
Respekt
machen.
Haben.
Einfach machen. So, so wie immer im Leben. Einfach machen. Und klar, wir haben natürlich gerade im Sport haben wir noch viele alte Strukturen, ne? So blöd wie es klingt, so, ich sag mal so, die alten weißen Männer. Ne? So in bestimmten Sportarten. Aber auch da erleben wir einen Wandel, so, ne? Und es wird sicherlich in der einen oder anderen Sportart wird es irgendwie noch ein langer Weg werden. Aber einfach reingehen und klar, Frauen bringen natürlich auch sicherlich die ein oder andere Sichtweise auf Sachen mit, ne? So, weil wir vielleicht auch den Sport nicht immer gespielt haben und da irgendwie nochmal mit einer anderen Leidenschaft und mit einer anderen Perspektive reingehen und dadurch auch andere Ideen mitbringen. Und ich glaube, einfach so miteinander ist immer wahnsinnig wichtig und man sollte sich einfach auch nicht abschrecken lassen, so, ne? Ja. So,
einfach mal machen.
Einfach machen, Ideen an den Tisch bringen, sich auch Sachen einfach mal trauen. Und ich finde ja sowieso, ne, so, ich sage mal, wenn irgendwas nicht klappt, dann habe ich nichts verloren, sondern ich habe was dazugelernt, so, ne? Weil aus jedem jedem Ding, was irgendwie nicht klappt, zieht man Learning. So, ja. Was man beim nächsten Mal anders.
Man könnte denken, du zitierst aus einem Startup-Buch, einfach mal machen, aus jedem wird was. Sozusagen failing fast, hat Mark Zuckerberg, glaube ich, von Facebook immer gesagt. Einfach mal viel ausprobieren. Also ich finde wirklich alles, was ich mir von dem Gespräch versprochen habe, nämlich eine absolut leidenschaftliche GM der Berlin Thunder, habe ich hier erlebt. Danke. Vielen Dank. Ich finde, ihr habt eins der spannendsten Sportprojekte in Europa, in Berlin sowieso. Ich bin gespannt. Ich hoffe, wir sehen uns mal bei einem Spiel dann
in diesem
Sommer. Oder auch zweien oder auch dreien. Ich glaube, alle konnten sehr, sehr viel mitnehmen. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit, deine Ehrlichkeit und deine Leidenschaft. Und vielleicht machen wir mal Folge 2 in einem Jahr und gucken, wo ihr dann steht.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Super. Hat wahnsinnig Spaß gemacht.
Danke, ciao.
Ciao.
Zum Abschluss noch zwei kleine Bitten an euch. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf Spotify und Apple bewerten könntet. Klammer auf, gerne gut. Das hilft uns unheimlich, um auf diesen Plattformen präsenter zu sein und da mehr Visibilität zu haben. Und zum Zweiten freuen wir uns wirklich über jegliches Feedback, Ideen, Anregungen für Gäste. Und Link ist in den Shownotes. Ansonsten könnt ihr mich auch auf LinkedIn erreichen oder WhatsApp. Und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank und bleibt uns treu.